Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 20. Februar. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. In der Frage des Kunstmuseums sind sich die Bürgerlichen uneins. Einige von ihnen haben das Referendum gegen die Sanierung ergriffen.
Grundsätzlich ist es eigentlich fast unbestritten, dass dieses Kunstmuseum saniert werden muss, weil der Atelier 5 Bau, dieser Anbau ist in einem so schitternden Zustand.
Findet hingegen Daniel Arn von der FDP. Er ist Teil des Ja-Komitees, das von VertreterInnen von SVP bis SP getragen wird. Außerdem, trotz Waffenstillstandsabkommen greift Israel Ziele im Südlibanon an. Auch diese Woche gab es wieder mehrere Meldungen.
Sie können das vor allem deswegen machen, weil ihre Verbündeten, vor allem die USA, natürlich dies zulassen.
Sagt die freie Journalistin Meret Michel aus Beirut. Unser Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages und wir starten mit einer Mitteilung aus der Stadt Bern, Ursi Grimm.
Die Stadt Bern spendet im Rahmen ihrer Nothilfe 25.000 Franken an das Schweizerische Rote Kreuz für die Winterhilfe in der Ukraine. Das Schweizerische Rote Kreuz stellt in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Roten Kreuz beheizte Zufluchtsorte bereit, wo Menschen vor Kälte geschützt sind und warme Mahlzeiten erhalten. Bei Minustemperaturen und längeren Stromausfällen leben Hunderttausende Menschen in lebensbedrohlicher Kälte ohne Heizung, Licht und warme Mahlzeiten.
In den Kanton Bern. Zum ersten Mal müssen Kandidierende und Parteien ihre Wahlkampfbudgets bekannt geben.
Das fordert die Verordnung über die Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskampagnen. Nun fällt die SVP mit einem tiefen Wahlkampfbudget auf, wie die Tageszeitung Der Bund schreibt. Die SVP ist die mächtigste Fraktion im Kanton Bern und gibt für die Wahlen vom 29. März ein Budget von 182.000 Franken an. Mit über 600.000 Franken hat die SP das höchste Wahlkampfbudget angegeben. Dass die SVP ein solch tiefes Budget vorweist, liege daran, dass Parteien, Sektionen oder Einzelpersonen Beiträge nur dann ausweisen müssen, wenn diese größer als 30.000 Franken sind. Die Transparenzregelung geht auf eine Motion der SP-Politikerin Ursula Marti zurück. Ursprünglich wollte sie den anzugebenden Betrag auf 10.000 Franken festlegen. Doch dies war im Parlament nicht mehrheitsfähig. Nun ärgert sie sich über das offensichtliche Schlupfloch, um die Transparenzregelung zu umgehen. Das tatsächliche Wahlkampfbudget der SVP dürfte demnach höher sein, da die Kandidierenden ihren Wahlkampf auch über eigene Spendenkassen finanzieren, sei die tatsächliche Summe unbekannt.
In der Schweiz steigt der Konsum von Ketamin.
Die Eidgenössische Wasserforschungsanstalt EAWAG macht aus Abwasseranalysen Rückschlüsse auf den Schweizer Drogenkonsum. Dabei zeigt sich ein deutlicher Anstieg beim Konsum von Ketamin. Der Konsum von Crystal Meth hingegen sei rückläufig. Es berichtet SRF. Die Ketaminwerte seien besonders in Zürich hoch. Welcher Anteil davon auf medizinischen Gebrauch und welcher auf Missbrauch zurückgeht, zeigen die Daten nicht. Ein Hinweis darauf könnte jedoch in der Tatsache liegen, dass die Ketaminwerte im Abwasser in Zürich am Wochenende deutlich höher sind als an den Arbeitstagen.
Ins Ausland. Gestern hat US-Präsident Donald Trump Dutzende von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zum ersten offiziellen Treffen seines neu geschaffenen Board of Peace in Washington empfangen.
Trump warnte den Iran, dass er 10 bis 15 Tage Zeit habe, um ein, Zitat, bedeutungsvolles Abkommen mit Washington zu schließen. Ansonsten geschehen schlimme Dinge. Dies präzisierte Trump nicht genauer. Es berichtet Al Jazeera. Der iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen hat in einem Brief erklärt, dass Teheran entschlossen auf jede militärische Aggression der Vereinigten Staaten reagieren werde. Zudem fordert er den UN-Sicherheitsrat auf, die jüngsten Drohungen von Präsident Donald Trump zu verurteilen. Der iranische UN-Botschafter verwies auf Trumps jüngste konkrete Drohung, einen Flugplatz auf den Chagos-Inseln im Indischen Ozean für einen möglichen Angriff auf den Iran zu nutzen. Das Board of Peace wollte sich ursprünglich auf den Wiederaufbau Gazas konzentrieren. Euronews berichtet, dass Trump dafür 10 Milliarden Dollar zusagte. 9 weitere Mitglieder des Gremiums sprachen zusätzliche 7 Milliarden Dollar für ein Hilfspaket. Die benötigte Summe für den Wiederaufbau werde auf 70 Milliarden Dollar geschätzt.
In der südukrainischen Region Saporischschja hat die Ukraine unerwartete Geländegewinne erzielt. Eine Einschränkung des Satellitensystems Starlink für Russland scheint dazu beizutragen.
Innerhalb weniger Tage sollen ukrainische Einheiten mehr als 200 Quadratkilometer zurückerobert haben. So viel wie seit Jahren nicht mehr. Das schreibt die Deutsche Welle. Auslöser ist offenbar ein Eingriff von Elon Musks Satellitennetzwerksystem Starlink. Seit Ende Januar können russische Truppen das System in bestimmten Gebieten nicht mehr zur Steuerung ihrer Drohnen nutzen. Die ukrainische Führung spricht von einer gezielten Unterbrechung russischer Kommunikation und einer daraus resultierenden Chance für eigene Offensivoperationen. Gleichzeitig schränkt Moskau offenbar selbst den Messenger Telegram ein, was jedoch auch die eigene interne militärische Kommunikation beeinträchtige. Ob dies die strategische Lage nachhaltig verändere, bleibe offen. Die jüngste Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine in Genf endete ohne greifbare Fortschritte, wenngleich beide Seiten eine Fortsetzung der Verhandlungen in Aussicht stellten.
Die Polizei in 16 afrikanischen Ländern hat im Rahmen einer groß angelegten Aktion gegen Online-Betrug mehr als 650 mutmaßliche Cyberkriminelle festgenommen.
Die von Interpol geleitete Operation lief vom Dezember bis Ende Januar. Darüber berichtet Africa News. Nach Angaben der ErmittlerInnen stehen diese Betrugsmaschen in Zusammenhang mit weltweiten finanziellen Verlusten in Höhe von mehr als 45 Millionen Dollar. Die Behörden identifizierten über 1000 Geschädigte und beschlagnahmten über 2000 elektronische Geräte. Zudem schlossen sie mehr als 1000 bösartige Websites, Server und Internetadressen. Gemäß Interpol verdeutliche diese Operation das wachsende Ausmaß organisierter Cyberkriminalität und die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung grenzüberschreitender Betrugsnetzwerke.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und noch die Wetteraussichten für das Wochenende in Bern. Der morgige Samstag beginnt mit schwachem Regen am Vormittag. Bei maximal 9 Grad ist es am Nachmittag dann weitgehend trocken. Fast schon frühlingshaft wird es am Sonntag. Bei bis zu 13 Grad zeigt sich am Nachmittag ab und zu die Sonne. Ähnlich geht es in die nächste Woche rein. Der Montagmorgen ist noch bedeckt. Bei 14 Grad wird es am Nachmittag dann teilweise sonnig.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Referendum gegen das Projekt Zukunft Kunstmuseum Bern ist zustande gekommen. Am 14. Juni stimmen die Stimmberechtigten im Kanton Bern darüber ab. Das hat die Staatskanzlei gestern bekannt gegeben. Hinter dem Referendum steht ein von der SVP, der EDU und der GLP getragenes Komitee. Entschieden für ein Ja zum Umbau positioniert sich ein Komitee, getragen von VertreterInnen von SVP bis SP. Daniel Arn sitzt für die FDP im Grossen Rat des Kantons. Auch er ist Teil des Komitees Ja zum Kunstmuseum. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, wie diese breite Allianz zustande kam.
Es war schon im Grossen Rat, war es eine breite Allianz über die Parteigrenzen hinweg, die sich für dieses Projekt Eiger entschieden haben, also für den teilweisen Neubau und Sanierung des Kunstmuseums. Wir wussten natürlich genau innerhalb der Partei, wer ist noch bildungsaffin oder steht wirklich zu diesem Kunstmuseum, zu dieser Sanierung, bloß den Neubau. Und von dem her bin ich die Leute angegangen und das war eigentlich problemlos.
Was genau spricht denn aus bürgerlicher Sichtweise für eben diese eher hohe Investition in den Kulturbereich?
Grundsätzlich ist es eigentlich fast unbestritten, dass dieses Kunstmuseum saniert werden muss, weil der Atelier 5 Bau, dieser Anbau ist in einem so schitternden Zustand, dass er Ende 2030 geschlossen wird, ist nicht mehr zugänglich für die Öffentlichkeit. Und das hat auch sie bewogen, ein Projekt zu starten, das ist ja nicht das erste, für die Sanierung des Städtlerbaus, das ist das ganze alte Gebäude, plus eben den Atelier 5 Bau zu ersetzen. Und das war von uns her auch, die wir immer sehr auf die Finanzen schauen, war das Setting hervorragend. Also der Kanton leistet hier einen Investitionsbeitrag. Er ist nicht Bauherr, er leistet einen Investitionsbeitrag von diesen 81 Millionen und der Rest wird durch private Gelder werden die gedeckt. Also genau ein absolutes Setting, das uns natürlich grundsätzlich voll entspricht. Entlastet die Staatskasse, ist ein sicherer Wert, es gibt kein bisschen mehr und von dem her war das auch auf der bürgerlichen, aber auch auf der linken Seite, die vielleicht auch zwischendurch auch skeptisch sind bei solchen Sachen, war das ein klares Zeichen für ein Okay.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Komitee zu sprechen kommen, was dann aber doch auffällt, ist, dass dieses parteilich zwar sehr divers aufgestellt ist, regional aber dann doch nicht so. Die meisten VertreterInnen, die kommen aus der Stadt Bern oder aus den umliegenden Gemeinden. Haben Sie die Befürchtung, dass im Abstimmungskampf sich ein Stadt-Land-Graben auftut?
Nein, das glaube ich nicht. Also wenn man das Komitee anschaut, ist es also nicht nur Stadt oder Nähe oder Agglo Bern, sondern es geht bis in den Oberaargau, bis in den Langenthal, das geht bis in den Conchaschal. Also von dem her ist es schon auch ein Spektrum vom ganzen Kanton. Aber der Stadtland, ich glaube, das wird vor allem vom Komitee, die das Referendum ergriffen haben, wird dann auch das so hinaufstilisiert, dass es so wie ein Stadt-Land-Geschichte sein soll. Was geht man jetzt wieder diese Stadt ist doch gar nicht nötig. Aber ich denke, das wird nicht getragen von der Bevölkerung, weil das Kunstmuseum ist eine Institution für den ganzen Kanton und noch weit hinaus. Wirklich ein Leuchtturm für die Kunst über Jahrhunderte, die dort auch ausgestellt wird.
Das Referendum, das wurde ja ergriffen von Teilen der SVP zusammen mit Vertretern der EDU. Das Nein-Komitee wiederum hat auch Vertreter mit Benjamin Marti aus der SVP. Können Sie nachvollziehen oder nachzeichnen, wo genau innerhalb der bürgerlichen Kräfte eben diese Bruchlinien verlaufen, wer jetzt für und wer gegen das Projekt ist?
Nein, ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, das nur einer Partei zuzuordnen. Ich glaube, wir haben ja auch viel Norden, gibt es nicht einfach einen Fraktionszwang, dass man dann gebunden ist, irgendeine Fraktionsmeinung oder eine Parteimeinung. Auch hier sind es alle eigenständige Persönlichkeiten im Grossen Rat und die können schon sehr gut differenzieren. Ist jetzt ein Projekt, füge ich mich einer Partei oder sind das dann höhere Werte, die für einem selber dann auch das Mind ins Feld führt und dann auch entscheidet, mache ich ein Ja oder ein Nein?
Daniel Ahren haben wir gehört, er sitzt für die FDP im Großen Rat des Kantons. Er ist Teil des Komitees Ja zum Kunstmuseum. Wir haben im Rabinfo in der Vergangenheit über das Projekt Eiger berichtet. Im Vorfeld der Abstimmung am 14. Juni werden wir ein Pro und Contra für euch zusammenstellen.
Rabinfo.
Ein libanesischer Schulbusfahrer aus Hanin befand sich auf seinem Weg zur Arbeit, als ihn die israelische Armee durch einen Drohnenschlag tötete. Diese Nachricht vom Montag ist kein Einzelfall. Immer wieder beschießt die israelische Armee Ziele im Südlibanon. Außerdem sind dort noch immer Truppen stationiert. Dies, obwohl seit November 2024 ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft ist. Meret Michel ist freie Journalistin und lebt in Beirut. Ich wollte von ihr wissen, weshalb Israel nach wie vor Truppen im Südlibanon stationiert hat und dort Ziele angreift.
Israel begründet seine fortlaufenden Angriffe im Südlibanon offiziell damit, dass die Hezbollah sich nicht an das Waffenstillstandsabkommen vom November 2024 halten würde. Die sieht unter anderem vor, dass die Hisbollah ihre Waffen abgibt, was sie bisher aber nur teilweise getan hat. Israel behauptet zudem, dass die Miliz im Gegenteil seit November 2024 wieder aufrüste. Aber man muss sagen, dass ungeachtet dessen, ob das stimmt oder nicht, die israelischen Angriffe im Südlibanon natürlich auch illegal sind, denn auch sie verstoßen gegen dieses Waffenstillstandsabkommen.
Israel sagt also, die Hisbollah rüste sogar auf. Wie viel ist da dran an diesem Vorwurf?
Naja, die Hisbollah, das muss man zunächst mal sagen, wurde im Krieg im Herbst 2024 massiv geschwächt. Der Krieg dauerte 2 Monate und ich glaube schon in den ersten 10 Tagen hatte Israel fast alle höheren Kaderleute von Hassan Nasrallah, dem damaligen Führer, abwärts getötet. Die Hisbollah hat auch seit dem Waffenstillstand keinen Angriff auf Israel gestartet, respektive auf keinen der israelischen Angriffe mit einem Gegenangriff reagiert. Und solange das so ist, das ist vielleicht so der größere Kontext, hat Israel die Eskalationsdominanz in diesem Konflikt und es kann nach Belieben Ziele im Südlibanon angreifen, es kann die Angriffe intensivieren und dann wieder entspannen und sie können das vor allem deswegen machen, weil ihre Verbündeten, vor allem die USA natürlich dies zulassen. Das ist im Übrigen auch das gleiche Muster, das wir etwa in Gaza sehen oder in Syrien. In Gaza hat ja, wie wir wissen, auch der Krieg dort offiziell mit einem Waffenstillstandsabkommen geendet. Aber auch hier greift Israel noch immer Ziele an, bei denen laut Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums auch bereits wieder über 600 Menschen getötet worden sind.
Israel greift also nach Belieben Ziele an im Südlibanon. Welche Einrichtungen sind besonders betroffen vom Beschuss durch Israel?
Ja, nach offiziellen israelischen Angaben sind es natürlich Einrichtungen der Hisbollah, die von der Hisbollah genutzt werden oder genutzt werden könnten für Angriffe gegen Israel, aber auch etwa Waffenlager. Tatsächlich aber gehen die Angriffe natürlich viel weiter. Das hat etwa Amnesty International im August letzten Jahres berichtet, wo sie in einem umfassenden Bericht davon schreiben, dass Israel vor und nach dem Waffenstillstandsabkommen im Südlibanon umfassende zivile Infrastruktur und Landwirtschaftsflächen angegriffen oder zerstört haben, darunter Wohnhäuser, Moscheen, Friedhöfe, Straßen, Fußballfelder. Es gibt Dörfer, die laut diesem Bericht fast vollständig zerstört sind. Und laut der Menschenrechtsorganisation verstoßen diese Angriffe gegen internationales Recht.
Wie reagiert denn die libanesische Regierung auf diese Angriffe?
Ja, die Regierung kann nicht viel machen, um die Angriffe aufzuhalten. Die libanesische Armee ist notorisch schlecht ausgerüstet und seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise 2019 chronisch unterfinanziert. Die libanesische Regierung ist tatsächlich vor allem damit beschäftigt, ihren Entscheid vom letzten August umzusetzen, nämlich die Hisbollah zu entwaffnen. Das macht sie unter anderem auch aufgrund des großen internationalen Drucks, vor allem seitens der USA. Und hier ist der Stand, dass die erste Phase der Entwaffnung der Miliz, das hat die Armee im Februar angekündigt, offiziell abgeschlossen ist.
Was bedeutet das denn genau, dass die erste Phase der Entwaffnung abgeschlossen ist?
Das ist so eine stufenweise Entwaffnung je nach Regionen des Libanons. Und laut der Armee ist jetzt die erste Phase im südlichsten Teil des Landes abgeschlossen. Doch das ist nicht die große Herausforderung, weil darauf hat sich die Hisbollah auch eingelassen. Die große Herausforderung kommt tatsächlich jetzt, denn die Hisbollah lehnt ihre vollständige Entwaffnung ab. Und jetzt geht der Plan weiter. Die nächsten 2 Monate soll es bis 40 Kilometer südlich von Beirut dieses Gebiet jetzt betreffen. Und die Hisbollah hat ganz klar gesagt, dass sie das nicht akzeptieren, diesen Plan. Und dass, wenn die Armee trotzdem hart gegen die Miliz jetzt vorgeht, sind bewaffnete Zusammenstöße mit der Miliz sehr wahrscheinlich.
Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, dass Israel nicht nur mit Beschuss gegen das Waffenstillstandsabkommen verstößt, sondern auch damit, dass sie Truppen im Südlibanon stationiert hat. Diese Woche hat nun der israelische Verteidigungsminister Israel Katz anerkannt, dass die Präsenz von israelischen Truppen nicht im Waffenstillstandsabkommen vorgesehen war. Was ändert das nun?
Ja, das ändert natürlich nicht so viel, weil Israel natürlich dennoch sagen kann, wir sind hier, weil die Hisbollah nach wie vor nicht entwaffnet ist und weil es um Selbstverteidigung geht. Das ist ja auch ein Teil ihrer Begründung. Ich denke, entscheidend für eine mögliche Lösung oder eine Änderung der Situation im Südlibanon ist etwas anderes, und zwar die Gespräche zwischen den USA und Iran, die ja derzeit laufen. Denn die Hisbollah ist nach wie vor, wenn auch sehr geschwächt, die wichtigste verbündete Miliz des iranischen Regimes in der Region. Und der Ausgang der Gespräche zwischen Iran und den USA werden direkte Folgen für den Libanon haben. Sollte es dort zu einer Einigung kommen, wird wahrscheinlich die Situation der Hisbollah im Libanon auch Teil davon sein. Sollte dieser Konflikt jedoch eskalieren und in einem neuen Krieg gegen das iranische Regime enden, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass dieser Krieg dieses Mal den Libanon erreicht. Beim letzten Krieg hat sich die Hisbollah zwar nicht eingemischt, doch sollte sich das iranische Regime bei einem nächsten Angriff existenziell bedroht sehen zum Beispiel, dann ist eine Einmischung der Hisbollah und damit auch ein erneuter Krieg im Libanon das wahrscheinlichere Szenario.
Das war Meret Michel. Die freie Journalistin lebt in Beirut und hat letzten Herbst ein Buch über die libanesische Hauptstadt geschrieben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 20. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.